100 Euro. Also davon könnte man viel kaufen. Zum Beispiel guten Whisky. Allerdings wird der weniger, denn je mehr Zeit verstreicht, desto tiefer musst du für Qualität bei schottischem Whisky in die Tasche greifen. Dabei könnte man schon jetzt den Eindruck gewinnen, dass High-End-Tropfen nur im dreistelligen Preisbereich liegen. Das ist aber Unsinn. Denn auch weit unter 100 Euro entdeckst du nach wie vor hervorragende Genussmittel. Die sind mittlerweile nur schwieriger zu finden. Ich habe daher mal in meinen Tasting Notes gekramt, Preise verglichen und ein paar Qualitätskriterien festgelegt. Herausgekommen ist dabei eine Liste von 10 Whiskys aus Schottland und anderen Nationen, die hervorragende Single Malts sind. Und alle deutlich weniger als 100 Euro kosten. Welche das sind, erfährst du jetzt. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Es gibt eine Handvoll Eigenschaften, die vor allem bei günstigen Whiskys auftreten. Also einfach aus dem Grund heraus, dass ein Unternehmen mit günstigem Whisky nur dann Gewinn macht, wenn es über Masse geht. Das heißt, den Break-Even-Point, also den Punkt, ab dem die Einnahmen die Ausgaben übersteigen, erreicht man bei günstigen Whiskys vor allem über eine hohe Stückzahl und damit niedrige Produktionskosten. Und bei Whiskys im 200-300-Euro-Bereich oder darüber spielt die Stückzahl eine geringere Rolle, da der Gewinn pro Flasche meist höher ist. Also muss man hier auch nicht auf Teufel komm raus die Ausgaben drücken. Wobei die Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Gehen wir zurück zu den günstigen Whiskys, also die du in zahlreichen Supermärkten findest. Also nicht immer, aber häufig treffen auf diese Whiskys mindestens eine der folgenden Eigenschaften zu. Manchmal sogar alle drei. Die erste Eigenschaft ist ein niedriger Alkoholgehalt. Weil, ja, sind wir mal ehrlich, Wasser ist günstiger als Alkohol. Also verdünnen die Destillerien bei ihren günstigsten Whiskys häufig auf einen Alkoholgehalt im Bereich des gesetzlichen Minimums von 40 Volumenprozent. Und sofern möglich, habe ich daher darauf geachtet, dass der Whisky mehr Volumenprozent als lediglich 40 hat. Die zweite Eigenschaft ist die Kühlfiltration. Also indem die Destillerie das Destillat runterkühlt, trennt es sich in zwei Phasen. Also unterschiedliche Moleküle, die sich vorher noch vertragen haben, scharren sich bei Kälte lieber unter ihresgleichen. Also die ungewünschte Phase lässt sich dann durch Filter auch heraustrennen. Und der Vorteil, der Whisky wird bei niedrigen Temperaturen nicht trüb, was bei manchen Kunden zu Irritationen führen könnte. Der Nachteil dieser Phase, die herausgetrennt wird, sind richtig geile Aromen. Nur werden die beim Whisky-Fan leider nie ankommen. Und die dritte Eigenschaft ist Farbstoff. Und das ist einer der Punkte, der mich persönlich am meisten stört. Denn für einen Whisky-Fan hat er wirklich null, also gar keine Vorteile. Und im Gegenteil, es sind sogar gravierende Nachteile, denn schon durch wenig Farbstoff bekommt der Whisky eine intensivere Farbe. Unser Gehirn assoziiert das dann sofort mit zahlreichen Aromen. Blöd nur, dass die gar nicht drin sind. Das heißt, du zahlst für etwas, das du aber nicht bekommst. Daher war fehlender Farbstoff ein wirklich wichtiges Kriterium bei der Auswahl der folgenden Liste. Ja, also zumindest sofern der Hersteller es ordnungsgemäß auf der Flasche angegeben hat und ich diesen Hinweis auch finden konnte. Da Farbstoff und Kühlfiltration ein Totschlagargument war, um nicht in diese Liste aufgenommen zu werden, sind einige Klassiker der Single Malt Szene nicht drin. Ich habe sie einfach nicht aufgenommen, da bei ihnen einer oder mehrere der genannten Punkte auftraten. Also dies jetzt nur als Hinweis, warum ich den ein oder anderen beliebten Whisky nicht mit aufgenommen habe. Stattdessen habe ich versucht, so manchen Exoten stattdessen mit ins Boot zu holen. Also tolle Whiskys, die ja irgendwie nur kaum einer auf dem Schirm hat. Aber jetzt egal ob Exot oder Single Malt Scotch, überall gibt es hervorragende Single Malts. Also ohne die vorhin genannten Eigenschaften. Und das auch nach wie vor wirklich zu einem wirklich fairen Preis. Also Whiskys, die Freude im Glas machen, aber deutlich unter 100 Euro kosten. Klar, natürlich kann der Preis schwanken. Bei der Recherche habe ich allerdings darauf geachtet, dass die Whiskys bei mindestens 2 bis 3 seriösen Online-Shops unter 100 Euro lagen. Und mit der ersten Kategorie dieser Whiskys starten wir jetzt. Für die erste Kategorie habe ich drei Whiskys ausgewählt, deren Aromen vor allem aus Ex-Bourbon-Fässern stammen. Also quasi dem Klassiker der Whisky-Reifung. Riechst du an einem solchen Whisky, fällt meistens ein Vanille-Aroma sofort auf. Das ist ein ganz typisches Zeichen für First-Fill-Bourbon-Fässer aus amerikanischer Weißeiche. Dieses Aroma gibt das Holz nämlich recht schnell an den Whisky ab. Und anschließend, also nach ein paar Jahren, folgen dann meist zahlreiche Fruchtaromen, also Äpfel, Ananas, Aprikosen und so weiter. Und bei den ganzen exotischen Fässern, die es derzeit auf dem Markt gibt, vergisst man leicht, welche tolle Whiskys aus diesem Klassiker kommen. Einer dieser tollen Tropfen ist zum Beispiel der Dingston 18 Jahre. Und das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Dieser Whisky reifte mindestens 18 Jahre in First Fill Bourbon Fässern. Ich meine, bei einigen Destillerien wäre ich froh, wenn deren 18-jähriger Whisky nur 100 Euro kosten würde. Bei 18-jährigen Whiskys habe ich nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten Jahren die Preisschere wirklich gewaltig auseinanderging. Also auf der einen Seite zahlst du rund 200 Euro für ein solches Alter, auf der anderen Seite stehen der Destillerie wie Dingston mit deutlich unter 100. Dabei spielt uns als Single Malt Fans auch in die Hände, dass das Dingston nicht viel Ruß um ihre Single Malts oder generell um ihr Single Malt Portfolio macht. Also der Großteil ihrer Whisky-Produktion fließt in Blended Whiskys und Likör und selbst von deren Single Malts bleibt das Gros nicht bei uns. Das wird rübergeschifft in die USA. Und all das sind Gründe, warum du mit dem 18-jährigen Dingston einen Whisky mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis hier bei uns bekommst. Und apropos USA, als ich das erste Mal das Gebäude der Dingston-Distillerie sah, dachte ich wirklich nicht, ich habe eine schottische Malt-Distillerie vor mir. Amerikanischer Geheimdienst hätte besser gepasst. Beim nächsten Whisky, den ich dir vorstellen möchte, ist der Name Programm. Denn in meinen Augen ist der wirklich ein Klassiker. Also der Bruichladdich Classic Laddie. Und irgendwie, ja, den Kosenamen der eigenen Destillerie, also Laddie, als Produktbezeichnung zu nehmen, zeigt ganz klar die Zielgruppe dieses Whiskys. Also nicht der Mainstream, sondern alte Fans der Marke. Und irgendwie bei dem Ding passt auch einfach alles. Also klar, ich meine, die geben kein Alter an, ja, der Whisky hat auch eine helle Farbe, aber alles, was die Whisky-Industrie in den letzten Jahren ad absurdum geführt hat, macht der Classic Laddie besser. Also damit will ich sagen, dass du ohne Frage erkennst, dass es ein junger Whisky ist. Aufgrund der Aromatik vermute ich zum Beispiel auch, dass er keine 12 Jahre im Fass war. Aber zum Hausstil von Bruichladdich passt das. Beziehungsweise er kann sich das leisten. Also ich finde zum Beispiel, dass der Classic Laddie Noten von Getreide, saftigen Birnen und frischer Minze hat. Die Aromen kommen nämlich vor allem dann gut raus, wenn du ihn 10 bis 15 Minuten atmen lässt und ein wenig Wasser hinzugibst. Allerdings finde ich auch, dass sich der Classic Laddie nicht für Einsteiger eignet. Also ich muss sagen, dafür sind die Aromen zu grazil. Da fehlt irgendwie das schnelle Erfolgserlebnis. Der nächste Whisky aus der Reihe der Bourbonfässer stammt von einem Malt-Riesen der schottischen Whisky-Industrie. Und zwar The Balvenie. Und der einzige Grund, warum niemandem aufzufallen scheint, wie gewaltig groß Balvenie ist, liegt darin, dass sie sich das Gelände mit einer noch größeren Destillerie teilen. Glenfiddich. Also Balvenie hat eine jährliche Kapazität von 7 Millionen Liter Alkohol pro Jahr. Glenfiddich von knapp 14. Also klar, mit 7 Millionen Liter liegen sie doppelt so hoch wie der schottische Durchschnitt. Und 7 Millionen sind richtig viel Whisky. Aber der Knaller kommt erst noch. Also deren Whisky geht dermaßen weg wie warme Semmeln, dass sie beinahe alles selbst vertreiben. Gut, einen kleinen Teil, der geht auch in Blended Whiskys, vor allem aber geht der als Single Malt in den Markt. Und deren Whisky wird der Balvenie quasi aus den Händen gerissen, da sie trotz ihrer gewaltigen Kapazitäten kaum etwas an unabhängige Abfüller abgeben müssen. Also alles erscheint als Originalabfüllung. Und das spricht Bände. Zum Beispiel beim 12-jährigen Single Barrel. Also bei dem steigen Balvenie-typische Aromen wie Vanille, Honig und Crème Brûlée aus dem Glas. Und wenn du bedenkst, dass du hier für einen 12-jährigen Single Barrel, also nicht nur Single Malt, sondern Single Barrel, also Whisky aus nur einem Fass, weit unter 100 Euro zahlen musst, ist das echt eine Hausnummer. Also ich vermute mal, dass der Hauptmarkt für den Balvenie 12 Jahre Single Barrel der amerikanische ist. Denn der Begriff Single Barrel wird eher in den USA für Einzelfass-Whiskys benutzt. In Schottland und Kontinentaleuropa ist es eher Single Cask. Aber egal, bei uns gibt's ihn auch und das ist die Hauptsache. Sherry Fass Finish, Sherry Fass Vollreifung, Sherry Seasoned Casks, nicht seasoned. Also man könnte allein schon zu den Begriffen, die das Wort Sherry begleiten, ein Buch schreiben. Wobei, wirklich präzise wäre der Inhalt dann nicht, denn bei vielen Begriffen gibt es keine einheitliche Definition. Das ändert aber nichts daran, dass ein Sherry-Fass jeglicher Couleur definitiv aromatischen Einfluss auf einen Whisky hat. Beim ersten Whisky der Sherry-Kategorie merkst du das mehr als deutlich. Und zwar der Abunah aus der Spacer Distillery Abalor. Und der ist wirklich schon eine Granate. Also seit Jahren hält der konstant eine gewaltige Qualität bei günstigem Preis. Also günstig für Single Malt Verhältnisse, denn den Abunah kriegst du im Handel für 60 bis 70 Euro. Und das muss ich sagen, ist in mehrerlei Hinsicht ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn erstens, das Ding reift in Oloroso Sherry Buds. Also Mainstream sind ja heute kleinere Sherry-Fässer. In großen Fässern wie dem Bud reifen hingegen nur noch wenige. Dann, der zweite Punkt ist, dass der Abunah Fassstärke enthält. Das heißt, du bekommst hier einen Single Malt im Bereich von 60 Volumenprozent und kannst entsprechend viel mit Wasser spielen. Und das solltest du auch wirklich. Denn mit etwas Wasser geht der Abunah im Glas so richtig auf. Und der dritte und letzte Punkt, dieser Single Malt erscheint in Batches. Das heißt, jede Charge kann sich hier minimal zur vorherigen unterscheiden. Und das ist ja quasi eine Spielwiese für Single Malt Fans. Abalor gibt dem Whisky-Fan also wirklich viel Freiheiten, also ganz viele verschiedene Aromen zu entdecken. Und davon hat der Abunah auch wirklich viele. Also Kirsche, Pfirsich, Birne. Stell dir vor, du steckst deine Nase in einen Obstkorb voller frischer und getrockneter Früchte. Der nächste Single Malt in der Sherry-Riege ist auch gleichzeitig das Sorgenkind dieser Top 10. Denn auf der einen Seite ist der Glendronach 15 Jahre ein brutal guter Whisky mit einem massiven Bouquet. Also das ist so richtig schwer, so voller Trockenobst wie Rosinen, Datteln und dazu Nuss- und Lederaromen. Also so eine richtige Sherry-Preisseite. Von daher eine absolute Kaufempfehlung. Anfang 2021 machte im Netz allerdings die Info die Runde, dass auf manchen Chargen von Glendronach der Begriff Non-Chill-Filtered weggefallen sei. Also die englische Bezeichnung für nicht kalt filtriert, das stand plötzlich nicht mehr drauf. Und ja, ein Schelm, wer Böses denkt. Also wenn du daher den Glendronach 15 Jahre kaufst, frag nach, ob er nicht kühlfiltriert ist. Denn das bringt dir einige Aromen mehr. Stelle dir vor, du stehst am Rand eines 50 Meter Schwimmbeckens. In deiner Hand ein Glas Wasser. Das Schwimmbecken ist die Menge an Whisky, die in Indien produziert wird. Und das Wasserglas repräsentiert die Menge, die bei uns als Single Malt davon ankommt. Ein gewaltiger Unterschied. Und es liegt vor allem daran, dass der dortige Konsum gewaltig ist. Also es ist quasi gar kein Bedarf zum Export da. Und zum anderen, da vieles aus Indien, also viel indischer Whisky, auch hier gar nicht als Whisky in den Handel gehen darf. Also Whisky im Tetra-Pack auf Reisbasis kommt hier nicht so cool. Aber deren Single Malt ist cool. Und wie? Also ich vermute, du stimmst mir zu, wenn du den Paul John Oloroso Select Cask probiert hast. Der erinnert im Glas irgendwie an schottischen Sherry Malt Whisky, legt aber eine ordentliche Schwere obendrauf. Also ein richtig kräftiges, öliges Mundgefühl. Also für jemanden, der schon einige schottische Single Malts aus dem Sherry-Fass probiert hat, dürfte das ein echt spannender Tropfen sein. Bleiben wir mal in Asien und fliegen in ein Land, das deutlich kleiner ist als Indien. Taiwan. Also geografisch kleiner. In Sachen hochwertiger Whisky spielen die aber in der Top-Liga. Ach ja, und natürlich auch in Sachen Whisky-Konsum. Denn wenn wir mal in dieser Top-Liga bleiben, da exportiert die schottische Whisky-Industrie das meiste ihres Whiskys in die USA. Klar, Platz 1. Auf Platz 4 kommt aber schon Taiwan. Und Deutschland? Wir stehen kurz dahinter auf Platz 5. Also Taiwan ist wirklich ein Land, das in Sachen Whisky einiges an Kompetenz hat. Und ja, das merkst du spätestens, wenn du einen Concertmaster von der bekanntesten taiwanesischen Whiskybrennerei verkostest. Und zwar ist es Kavalan. Deren Portfolio ist nach den einzelnen Akteuren eines Orchesters aufgebaut. Und das ist eine geniale Idee, wie ich finde. Vor allem, da sie auch dem Genuss von Whisky irgendwie sowas Besonderes verleiht. Also Solist, Concertmaster, das ist kein dreiminütiger Popsong im Viervierteltakt. Das ist ein orchestrales Werk. Das gefällt mir. Der letzte Single Malt in dieser Kategorie, der Kavalan Concertmaster Sherry Cask, nun ja, ja, muss ich sagen, passt nicht so ganz in diese Kategorie. Also er stammt zwar auch aus einer Auswahl an Sherry-Fässern, war dort aber nur für kurze Zeit. Also den Hauptteil seiner Reifung verbrachte er in Whisky-Fässern, denen zuvor ebenfalls schon Kavalan Whisky reifte. Aber nichtsdestotrotz, den Sherry-Einfluss, den merkst du. Und das auf genialem Niveau. Die Nachfrage nach Sherry-Whiskys ist riesig. Getoppt wird das gefühlt nur noch von Whiskys, die deutliche Rauchnoten haben. Und unser Verlangen nach rauchigem Whisky ist wirklich gewaltig. Also mir fällt kein anderes Wort dazu ein als gewaltig. Und zwar so gewaltig, dass die bekannteste schottische Region für rauchigen Whiskys, also Islay, quasi explodiert. Also explodiert in Sachen Massentourismus, Preise, Logistik. Und damit meine ich Preise der Whiskys, der Touristenführungen und der Hotels. Und in der Whisky-Welt scheint sich, zumindest hat man mancherorts den Eindruck, jeder Whisky zu verkaufen, solange er eine dunkle Farbe und viele Raucharomen hat. Und das ist quasi aktuell das Erfolgsrezept, de facto jeden Whisky zu verkaufen. Aber damit wird halt leider auch viel Schindluder getrieben. Denn Farbstoff und intensive Torfrauchräucherung kann halt auch mal schnell über mangelnde Qualität hinwegtäuschen. Ich habe dir daher drei rauchige Whiskys für diese Episode rausgesucht, die sowohl ein intensives Raucharoma besitzen, auf der anderen Seite aber noch mehr bieten. Also seien es zahlreiche Aromen, einen markanten Brennereicharakter oder einfach nur, weil sie verdammt gut sind. Der erste rauchige Whisky unter 100 Euro ist ein Klassiker. Und zwar ist es der Artback Ugedal. Und ich muss zugeben, ich bin kein Fan davon, wie Artback in den letzten Jahren eine neue Abfüllung nach der anderen zu horrenden Preisen auf den Markt geworfen hat. Also zumal bei dieser Masse wirklich nicht nur Perlen dabei waren. Aber dennoch ist es eine tolle Destillerie, die tollen Whisky produzieren kann. Wie eben zum Beispiel den Ugedal. Denn in der Menge an Neuerscheinungen geht gerne mal unter, dass Artback im Standardportfolio tolle Single Malts hat. Also beim Ugedal ist es zum Beispiel so, dass er zwar eine intensive Rauchnote hat. Also das merkst du sofort, wenn der Korken aus der Flasche ploppt. Aber neben diesen Rauchschwaden hat er eine ungeheure Komplexität zusätzlich zu bieten durch tolle Fässer. Also Rauch, Sherry, Tabak, Espresso. Das Ding ist voller Aromen. Mit dem Mackay Bay der Destillerie Calhoun bekommst du kein Jahrzehnte gereiftes Destillat. Also die Destillerie ist noch zu jung, als dass sie ordentlich alten Whisky zur Verfügung hätte. Ich meine, Calhoun wurde erst 2005 gegründet. Aber das hindert sie jetzt nicht daran, tollen Whisky herzustellen. Also zum Beispiel eben den Mackay Bay. Der reifte hauptsächlich in Ex-Bourbon-Fässern, wobei ich sagen würde, deren Einfluss ist jetzt nicht so stark wie der des Hausstils von Calhoun. Also der Mackay Bay ist weich und hat eine geniale Kombination aus feuchtem Rauch und süßlicher Vanille. Also das ist keine Komplexitätsbombe. Dafür fehlen ihm einfach die vielen Jahre der Fassreifung. Aber das, was er hat, spielt in Perfektion zusammen. Allerdings würde ich diesen Single Malt auch eher Whisky-Trinkern empfehlen, die schon Erfahrungen im Verkosten von rauchigen Whiskys haben. Denn die Aromen, die der Mackay Bay neben einer ordentlichen Rauchfahne noch hat, lassen sich nicht ganz so einfach entdecken. Den letzten Whisky, den ich dir vorstellen möchte, der ist schon wirklich ein Kracher. Und zwar der Port Charlotte 10 Jahre. Also mir fällt jetzt spontan auch nichts ein, was ich an diesem Single Malt kritisieren würde. Also auf der einen Seite stehen schwere Rauchnoten. Also wirklich kräftig. Auf der anderen Seite hat er aber schon ein passendes Alter, um dem Rauch genügend anderer Aromen gegenüberzustellen. Also so, dass die ganze Geschichte nicht eindimensional wird. Leider, ja, muss man wirklich auch sagen, ist das ein Problem, was man bei einigen rauchigen Whiskys heute nämlich immer wieder findet. Also quasi so eine Art Rauchgranate. Die intensive Rauchnote soll dabei hinwegtäuschen, dass sich dahinter kein spannender Whisky mehr befindet. Und das ist beim Port Charlie 10 Jahre mitnichten der Fall. Also das Ding hat ordentlich Wumms und stellt dem Rauch etwas entgegen. Gut, natürlich muss ich jetzt hier auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also auch ein Port Charlie 10 Jahre, dem würden noch mehr Jahre fast zu einem komplexeren und intensiveren Malt machen, klar. Aber die Auswahl an Fässern, also First Fill und Second Fill amerikanische Eichenfässer, Second Fill französische Weinfässer, die machen den wirklich schon zu einem genialen Single Malt. Ach ja, und habe ich erwähnt, dass er 50 Volumenprozent hat und weit unter 100 Euro liegt? 10 verschiedene Whiskys aus 3 Kategorien habe ich dir in dieser Episode vorgestellt. Und ich hoffe, dass der ein oder andere Single Malt dabei war, der dich begeistern konnte. Falls du nochmal nachschauen möchtest, welche Single Malts wir in dieser Episode besprochen haben, findest du die gesamte Liste auch in den Shownotes dieser Episode. Wenn du jetzt auch noch zusätzlich tolle Abfüllungen kennst, die in der Liste erwähnt werden sollten, schreib sie mir gerne per E-Mail an info@eiforspirits.com. Viele Grüße und bis nächste Woche, Philipp.